Ja, ich weiß nicht, ob du dich in der Predigt heute wiederfindest. Vielleicht sagt mancher, was ist denn das für ein komisches Thema? Wir wissen doch alle, dass wir nicht vor Gott Angst haben müssen oder vor seinem Willen. Aber ich glaube, dass wir manchmal schon Probleme damit haben, Gott zu vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint. Und deswegen möchte ich heute im Anschluss auch so an die Themen von den letzten zwei Malen, wo ich da war, uns noch ein bisschen was sagen. Wir haben mal von der Berufung des Mose gehört. Und ihr wisst, dass Mose, als er berufen wurde, nicht so ganz glücklich war über seine Berufung. Mose hatte Angst vor Gottes Willen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr dazu sehen, dass es noch mehr Leute gab, von denen Gott einfach Dinge wollte, die sie eigentlich überfordert haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, so als Abschluss dieser, ja, ist nicht wirklich eine Reihe, aber so dieser Mini-Predigtreihe über diese Berufungen sozusagen, möchte ich uns da ein bisschen was dazu sagen. Ich möchte aber anfangen mit einer neutestamentlichen Stelle, Römer 12, 1 bis 2, einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel, wo es heißt, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, und ich sage jetzt Schwestern dazu, weil es eigentlich eine falsche Übersetzung ist, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Und ich möchte anfangen eigentlich mit dem ersten Teil, wo es heißt, wir sollen ein Opfer sein. Wir opfern nicht so viel. Also wir opfern schon am Ende vom Gottesdienst, aber das ist nicht das, was alttestamentlich oder biblisch mit Opfer gemeint ist. So, wir geben ein bisschen was von unserem Geld ab. Manche sagen, das ist noch nicht mal ein Opfer, das ist eigentlich nur eine Kollekte. Aber auf das Thema möchte ich jetzt eigentlich nicht so sehr eingehen. Aber wenn im Alten Testament oder auch im Neuen Testament von Opfer die Rede ist, dann geht es eigentlich darum, dass ein Tier sterben musste. So. Wenn hier steht, wir sollen ein Opfer sein, ich gehe nochmal zurück, dass ihr das nochmal lesen könnt, dass wir uns selber als lebendiges und heiliges Opfer darbringen. Und jetzt merkt man schon, da ist jetzt was anders. Also normalerweise würden die Tiere geschlachtet, denen wurde meistens dann die Kehle irgendwie durchgeschnitten, dann hat man sie ausbluten lassen und so. Und dann wurden sie entweder verbrannt oder wurden dann gekocht oder was weiß ich, dass die Priester irgendwas zu essen hatten oder so. Und Gott sagt jetzt, wir sollen uns opfern. So, das heißt ja irgendwie, dass wir sterben müssen. Und das ist auch irgendwie richtig. Und trotzdem steht hier, wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Das heißt, wir sind anschließend auch nicht wirklich tot. Und das ist irgendwie schon seltsam, oder? Also das widerstrebt einem irgendwie sowas zu sagen, zu denken, ich soll mich opfern. Wenn wir über Helden nachdenken, in den Filmen oder in der Geschichte, dann finden wir das immer toll, wenn sich Menschen opfern für andere. Aber wenn wir selbst uns opfern sollen, dann finden wir das meistens nicht mehr so toll. Dann finden wir das nicht mehr so schön. Dann finden wir das nicht mehr so erstrebenswert. So, was meint Paulus, wenn er sagt, wir sollen uns opfern? Dann sagt er, ich gehe nochmal zurück hier, ein Opfer darzubringen, und das ist unser Gottesdienst. Und dann geht es noch um den Willen Gottes. Und jetzt ist die Frage, was will Gott eigentlich von uns? Was wird Gott von mir verlangen? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage gestellt hast, bevor du dich entschieden hast, mit Jesus zu leben. Also für mich war das schon eine Frage. Was wird Gott von mir verlangen? Wird er mich als Missionar nach Afrika schicken? Für manche vielleicht so das etwas der schlimmsten Dinge, die du dir vorstellen kannst. Für meine Frau wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, zu den Eskimos irgendwie zu müssen. Oder ich weiß nicht, was so dein Schreckensszenario wäre, was Gott von dir wollte. Und ich glaube, manche von uns haben immer Angst, wenn wir uns Gott ausliefern, wenn wir sagen, Gott soll in meinem Leben bestimmen, was wird er von mir verlangen? Was könnte denn das Schlimmste sein, was Gott von mir will? Und ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, wo man dann ab und zu schon mal so Predigten gehört hat. Heute hören wir ja, wenn es darum geht, was sollst du im Reich Gottes tun, dann schau nach, was deine Gaben sind und dann setz dich dort ein, wo du Stärken hast. Früher hat man gesagt, du musst den untersten Weg gehen. Du guckst einfach, was dir am unangenehmsten ist und das musst du dann tun. Also wenn es für dich ganz schrecklich ist, mit Kindern zu arbeiten, dann geh in den Kinderdienst. Da kannst du richtig beweisen, dass du Gott dienen willst. Schrecklich für die Kinder, schrecklich für die Mitarbeiter. Ich denke, die Lektion haben wir inzwischen gelernt, dass das womöglich nicht so ganz der richtige Weg ist. Und ja, manchmal führt uns Gott in die Tiefe, manchmal bringt uns Gott dazu. Ich habe gestern, ihr werdet das nachher vermutlich auch noch sehen, noch so ein Stück von diesem Film angeguckt, Evan Allmächtig, ich weiß nicht, wer den kennt. Ich finde den so hammermäßig gut, obwohl meine Frau sagt, er grenzt an Blasphemie, aber die Botschaft dieses Filmes finde ich so stark. Und wo es dann eben auch so darum geht, was könnte Gott von mir verlangen? Muss ich mich hier zum Affen machen? Muss ich mich vor der ganzen Welt blamieren? Oder was will Gott von mir? Und ich möchte euch ein paar Beispiele aus dem Alten Testament zeigen. Und der erste ist Noah, in der Tat. Noah musste eine Arche bauen. Und zwar, also wir denken an Arche, wir wissen alle. Und ja, natürlich, und da kam die Flut und so. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, was es für Noah bedeutet hat, diese Arche zu bauen. Ein riesengroßes Schiff, und es war nun eben nicht irgendwo am Meer, sondern es war mitten auf dem Land. Und das ist das, was ich an diesem Film so liebe, dass der diese Geschichte von Noah in unsere Zeit überträgt und uns mal so vor Augen führt, wie das heute so wäre. Da stehen die Leute dann da und denken sich, boah, was ist hier los? Da baut jemand ein Schiff mitten auf dem Land. Wie will der dieses Schiff irgendwie jemals zum Schwimmen bringen oder was soll das? Es gibt ja Leute, die die Arche heute nachgebaut haben in Originalgröße, aber die haben das alle nicht auf dem Land gemacht, sondern die haben es irgendwo in der Nähe vom Meer gemacht, dass das Ding auch irgendwann schwimmen kann. Und ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst, welchen Spott Noah erdulden musste. Und es ging ja nun nicht bloß ein paar Tage. Ich denke, wenn Noah an so einem riesengroßen Boot gebaut hat, dann wird er vermutlich schon etliche Zeit gebraucht haben, um dieses Boot fertigzustellen. Könnte Gott von mir sowas verlangen? Sowas wirklich Seltsames. Den nächsten, den ich mir rausgesucht habe, war Abraham. Zu Abraham sagt Gott: Abraham, ich habe dich rausgesucht und du bist was ganz Besonderes für mich. Ja, super. Und das Erste, was ich von dir will, ist: verlass deine Heimat. Okay, wo geht's hin? Sage ich dir noch nicht. Wie viele von euch wären gegangen? Wie viele von euch hätten sich auf dieses Unternehmen eingelassen? Und dann später musste er seinen Sohn opfern. Ach, das so, damals gab es ja noch keine Fotos, ein Bild aus dem Film. Das neue Adonia-Musical wird sich übrigens genau um diese Geschichte drehen. Und was ich schon mitbekommen habe, ist es sehr herausfordernd, aber auf jeden Fall sehenswert. Also wenn Adonia zu euch in die Gegend kommt, geht auf jeden Fall mal hin und schaut euch das mal an. Aber was für eine Herausforderung, den Willen Gottes zu tun. Ich habe geschrieben, er musste seinen Sohn opfern. Die Bibelleser unter uns wissen, am Ende gibt es ein Happy End. Er musste ihn nicht opfern. Gott hat ein anderes Opfer ausgesucht, aber er war bereit, diesen Schritt zu gehen. Das nächste Beispiel, was ich mir rausgesucht habe, ist Mose. Wir haben die Geschichte von Mose jetzt schon vor 2 Wochen, glaube ich, miteinander betrachtet, wo Mose berufen wurde und wo Gott diesem Mose sagt: geh zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Und auch das ist wieder was, das kennen wir ganz gut aus der biblischen Geschichte. Und dann kennen wir vielleicht auch noch das Lied. Was weiß ich, ich kenne noch ein etwas älteres, die Ranger kennen vielleicht die etwas modernere Variante, aber wie auch immer, es heißt immer: Pharaoh, let my people go, ja, lass mein Volk ziehen. Und das hört sich auch so nett an in dem Lied und das schmettert man dann auch so lustig, aber du musst dir vorstellen, du kommst als Schafhirte und dazu noch, das wissen wir hoffentlich auch, dass Mose eben nicht irgendeiner war, sondern er war eigentlich ein verurteilter Mörder. Und du kommst zurück in deine Heimat, kommst zu demjenigen, der dort die uneingeschränkte Macht hat und der einmal mit dem Finger schnippt und du bist einen Kopf kürzer. Und du stehst vor diesem, sieht man jetzt nicht so besonders gut, das ist der Klassiker mit Charlton Heston hier und Yul Brynner, der auf dem Thron sitzt. Und du stehst vor diesem König und du sagst dem: du, pass mal auf, ich habe da eine Idee, diese 2 Millionen Sklaven, die du da hast, die würde ich gern mitnehmen. Die brauchst du doch gar nicht. Die nehme ich einfach mit und du kannst irgendwie gucken, wie du mit deiner Arbeit jetzt zur Rente kommst. Ist so eine einfache Idee. Und ich finde, es ist einfach, ja, Gott stellt Mose vor seine Aufgabe und er sagt: Mose, ich möchte gern, dass du das machst. Und der vierte, den ich mir rausgesucht habe, war Josua. Josua, der hatte die Aufgabe, ein Land einzunehmen mit zum Teil befestigten Städten, und er hatte gar keine Armee. Er hatte nur Menschen, die eigentlich gar nicht gelernt hatten, Krieg zu führen. Und da habe ich jetzt keinen Film dazu gefunden. Ich muss echt mal nachgucken, aber vielleicht gibt es ja einen Film, wenn jemand von euch einen kennt. Über Josua ist irgendwie, habe ich nichts so gefunden, deswegen habe ich so einen alten Kupferstich oder was das hier ist, genommen. Und er greift diese Städte an, und Gott stellt sich auf seine Seite und er schenkt auch, dass es funktioniert. Und nun wissen wir ja auch bei jeder dieser Geschichten, wie sie ausgegangen ist, oder? Und das macht es für uns irgendwie so einfach. Und wir denken so, was unterscheidet diese Menschen von uns? Warum konnte Gott das von denen verlangen und warum sollte er das bei mir besser nicht tun? Also erstens waren das natürlich besondere Leute. Ist ja klar, das waren Abraham und Mose und Noah und so, das waren die Großen, oder? Die besondere Leute halt. Also bevor die in der Bibel standen, waren die vermutlich auch nicht so besonders. Die wurden besonders, weil sie was Besonderes getan haben. Gott hatte mit ihnen was vor. Ja, genau. Mit dem Abraham hatte er was vor. Er wollte ein großes Volk aus ihnen machen. Und mit dem Noah hatte er was vor, mit Mose. Aber mit mir? Hat Gott mit mir was vor? Gott hat mit dir auf jeden Fall was vor. Wie groß das ist, was Gott mit dir vorhat, das wissen wir alle nicht. Aber natürlich hat Gott mit jedem von uns was vor. Und der letzte Punkt ist, das ist für mich, das sticht eigentlich alles andere auf. Bei ihnen ging alles gut. Ist doch klar, wenn bei ihnen alles gut ging, dann konnten die natürlich schon gehorchen. Manche merken jetzt schon, dass das irgendwie logisch nicht so ganz aufgeht. Denn vorher wussten die ja noch nicht, dass alles gut geht. Denkt an den Gideon, den wollen wir nachher noch miteinander betrachten. Der Gideon, der hatte, ich weiß nicht, wie viele Leute dabei, zigtausende. Und dann dezimiert Gott seine Armee und schickt ihm am Ende mit 300 Leuten in den Kampf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gideon gedacht hat, Gott, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und ob das gut geht, das wusste er nicht. So, all diese Dinge, die wir vor uns haben, wo wir manchmal sagen, Gott, musst du mir das wirklich zumuten? Ist das wirklich der Weg, den ich gehen muss? Wir haben immer Angst, dass Gott Dinge von uns verlangt, die nicht gut gehen. Ja, in der Bibel geht immer alles gut. Aber bei uns wissen wir es nicht so ganz genau. Und deswegen ist für uns viel schwieriger, Gott zu vertrauen. Aber in Wirklichkeit wussten alle diese Leute nicht, wie es ausgeht. Alle diese Leute wussten nicht, dass am Ende der Sieg stehen würde. Außer, dass sie es geglaubt haben, dass sie Gott vertraut haben, dass sie gesagt haben, wenn mein Gott sagt, dass wir das miteinander machen, dann machen wir das miteinander. Gideon. Lesen Sie es mal ganz kurz vor. Gideon war gerade dabei, in der Kälte Weizen zu dreschen, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr sei mit dir, starker Held, oder der Herr ist mit dir, du starker Held. Doch Gideon sagte zu ihm, ach, mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns denn all das getroffen? Wo sind alle seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Da wandte sich der Herr ihm zu und sagte, geh und befreie mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Ja, ich sende dich. Er entgegnete ihm, ach, mein Herr, womit soll ich Israel befreien? Sieh doch, meine Sippe ist die schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Doch der Herr sagte zu ihm, weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, als wäre es nur ein Mann. Gideon ist dabei, Weizen zu dreschen in einer Kelter. Ich habe das schon ein paar Mal hier erklärt. Eine Kelter ist eigentlich zum Weinpressen zum Weinpressen gedacht. Und eine Kelter war ein kleiner, runder Bottich sozusagen, in dem man die Trauben mit den Füßen getreten hat. Zum Dreschen von Getreide eigentlich vollkommen ungeeignet, aber er hat es getan, damit er nicht gesehen wird und damit das bisschen Ernte, was er dort hatte, übrig bleibt. Und er hat es gemacht, um sich zu verstecken. Also in der Kälte drischt man normalerweise keinen Weizen. Und jetzt kommt Gott zu ihm und sagt, Gott ist mit dir, du starker Held. Und ich weiß bis heute noch nicht, das werden wir dann vielleicht mal in der Ewigkeit erfahren, ob das ironisch gemeint war und ob Gott ihm da so ein bisschen pieksen wollte oder ob Gideon wirklich so ein starker Held auch damals schon war. Aber wenn wir uns die ganze Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass Gideon auch so seine schwierigen Momente hatte. Werden wir gleich noch sehen. Und dann kommt er eben auch mit dem rüber, was ihn beschäftigt, und sagt, wo sind denn all die wunderbaren Taten? Jetzt hat Augustin heute gefragt, so, wer hat ein Zeugnis? Jetzt traut sich niemand, irgendwas zu sagen. Es gibt Menschen, die erleben Dinge. Ich habe jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder ein bisschen was gehört. Kürzlich hat jemand erzählt, dass er während des Abendmahls geheilt worden ist. Manchmal trauen wir uns nicht so recht, die Dinge weiterzugeben oder finden es vielleicht auch nicht so beeindruckend oder sind uns noch nicht so ganz sicher, ob die Heilung dann dauerhaft ist oder was auch immer uns zurückhält. Aber es passieren so kleine Dinge. Aber wo sind die großen Taten? Wo sind die wunderbaren Taten? Das, was damals passiert ist bei Hermann Zeiss, so Donauhalle in Ulm, 3.000, 4.000, 5.000 Leute, keine Ahnung. Und am Ende brauchten sie einen Lastwagen, um die ganzen Rollstühle und die Krücken wegzuschaffen. Das ist nicht irgendwo in der Welt passiert, sondern hier bei uns vor der Haustür. Wo sind die großen Taten? Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, wo du dich manchmal fragst, warum passiert jetzt bei uns oder heute oder wie auch immer, passieren diese großen Dinge nicht? Und das hat sich Gideon auch gefragt. Und wir können da drin stecken bleiben und sagen, ja, heute passiert das nicht mehr. Das passiert in Asien, das passiert in Afrika, das passiert bei den großen Leuten, aber nicht bei uns und nicht in Laupheim. Oder du machst es wie der Gideon, dass du eben ehrlich bist und dass du nicht frommes Theater spielst, sondern dass du sagst, ich habe da ein Problem damit. Gott, wo sind deine wunderbaren Taten? Und Gott gibt ihm auch eine Antwort. Und er sagt, ich sende dich. Ich möchte dich dazu benutzen, damit durch dich diese wunderbaren Taten geschehen. In diesem Film, eine der interessantesten Szenen, finde ich, wo die Frau von dem modernen Noah an dem Tisch sitzt und wo Gott sie bedient, quasi mit ihr spricht. Und er sagt zu ihr, wenn jemand Gott um Geduld bittet, meinst du, Gott gibt ihm Geduld? Oder meinst du, er gibt ihm Gelegenheit, geduldig zu sein? Wenn jemand Gott um Kraft bittet, oder ich weiß gar nicht, wie es formuliert war, aber meinst du, dass Gott ihm dann einfach diese Kraft bittet oder schenkt er ihm diese Gelegenheit, diese Kraft zu erleben? Und ich glaube, das war bei Gideon genauso. Gott hat dem Gideon nicht die Kraft im Voraus geschenkt. Wir haben vorher, als wir mit den Mitarbeitern hin und zusammen gebetet haben, noch das Vaterunser gebetet. Da heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott gibt uns nicht alles im Voraus. Das Volk Israel hat Manna bekommen für einen Tag. Die haben nicht alles im Gepäck gehabt, gefriergetrocknet für 40 Jahre, sondern von Tag zu Tag haben sie das bekommen, was sie gebraucht haben. Und dann sagte er zu ihm, geh mit der Kraft, die du hast. Und das ist genau das, was der Gideon eigentlich so seltsam fand, weil er sagt, womit soll ich Israel befreien? Ich habe doch gar keine Kraft. Und vielleicht sagst du auch, die Herausforderungen, vor denen ich stehe, die sind eigentlich viel zu groß. Ich kann das nicht. Meine Kraft reicht nicht aus. Und das Schöne ist an dieser Geschichte, dass Gott ihm am Schluss einen Tipp gibt oder einen Hinweis gibt, warum es trotzdem funktioniert. Nämlich, weil ich mit dir bin. Und jetzt können wir ja mal überlegen, ob wir vielleicht Grund haben zu hoffen, dass Gott mit uns sein könnte. Gibt es jemanden, der mir da helfen kann? Fällt irgendjemand einen Grund ein, weshalb wir darauf hoffen könnten, dass Gott mit uns ist? Vielen Dank, Helmut. Ich bin bei euch alle Tage. Hätte ich jetzt fast vergessen, aber ist richtig. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. So, weil ich mit dir bin, deswegen wirst du Midian schlagen, deswegen wirst du deine Feinde besiegen. Nicht, weil du Kraft hast. Er sagt, geh in deiner Kraft hin, aber du wirst nicht gewinnen, weil du so viel Kraft hast, sondern weil ich dir helfe. Und ich glaube, wir hätten gern immer vorher die Rechnung, das ist die Aufgabe, das sind meine Ressourcen sind größer als die Aufgabe, deswegen wird es funktionieren. Und Gott sagt, so funktioniert es nicht. Die Aufgabe ist groß, deine Kraft ist klein, aber ich bin bei dir und deswegen wird es funktionieren. Und dann habe ich mich gefragt, was hält uns eigentlich ab? Was hält dich davon ab, den Willen Gottes zu tun, der Berufung zu folgen, die vielleicht auf deinem Leben ist, vorwärts zu gehen im Vertrauen? Was hält dich davon ab? Vielleicht haben wir Angst, uns zu blamieren. Gehen wir zu Noah. Noah hat dieses Schiff gebaut. Und Noah hat darauf vertraut, so gehe ich mal davon aus, die Bibel ist da sehr, sehr sparsam in dem, was sie uns über Noah erzählt, aber ich gehe davon aus, dass Noah darauf vertraut hat, dass das, was Gott gesagt hat, wirklich passieren wird. Es wird nämlich eine riesengroße Flut kommen. Und auch das ist in diesem Film so schön dargestellt, wie Noah am Schluss, oder der moderne Noah halt, auf diesem Schiff steht. Und die Sonne scheint und alle Leute lachen ihn aus. Und wie er dann sauer wird und sagt, so, ist es denn zu viel, jetzt um ein bisschen Niederschlag zu bitten, wäre doch jetzt ganz nett, jetzt habe ich doch alles gemacht, was du wolltest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Noah auch so vielleicht diese Befürchtung hatte, jetzt baue ich dieses Schiff und alle Leute lachen über mich. Du stehst in der Bäckerei und du erzählst irgendwas über deinen Glauben. Und alle Leute, die zuhören, lachen dich aus. Du bist in deiner Klasse, bei deinen Arbeitskollegen, in deiner Familie, erzählst über die Hoffnung, die du hast, und die Leute lachen dich aus. Das ist nicht schön und das wollen wir nicht haben. Und deswegen glaube ich, dass wir manchmal nicht das tun, wovon wir eigentlich überzeugt sind, dass es richtig wäre, weil wir Angst haben, uns zu blamieren. Und glaub mir eins, die Helden Gottes hatten diese Angst auch. Wir reden immer von Petrus, der ausgestiegen ist und auf dem Wasser gegangen ist. Die Deutschen bringen das dann natürlich auch noch hin, als Überschrift dann zu schreiben, der sinkende Petrus, finde ich dann besonders schlimm. Aber dieser Petrus steigt aus. Hast du dich mal gefragt, warum nur einer ausgestiegen ist? Da waren 12 Leute im Boot. Die hatten Angst. Die hatten Angst, sich zu blamieren. Petrus hatte diese Angst offensichtlich nicht so sehr. Und er hat was erlebt. Er hat erlebt, dass das Wasser trägt. Manchmal ist es auch Bequemlichkeit. Manchmal wüssten wir vielleicht was Richtiges, aber das würde heißen, aus unserer Wohlfühlzone rauszugehen. Das würde heißen, unseren bequemen Sessel zu verlassen. Das würde heißen, dass ich mir mein Leben nicht mehr so bequem einteilen kann, nicht mehr so locker leben kann, weil ich vielleicht irgendeine Verpflichtung eingehe. Was wir feststellen in der Gemeindearbeit ist, dass viele Dienste eher besetzt werden, wenn sie sporadisch zu tun sind, als die Dienste, wo du regelmäßig dran bist. Also der klassische Fall ist jetzt eben zum Beispiel Kinderdienst. Früher gab es ja auch nicht viel anderes als Kinderdienst. Und im Kinderdienst, das heißt einfach, du hast 3 Teams, wenn du Glück hast, 4 Teams in deiner Altersgruppe. Das heißt, du bist jeden Monat mindestens einmal dran, eventuell jede dritte Woche. Und das ist Verpflichtung, das ist unangenehm, das ist unbequem. Und deswegen sind das Dienste, die oft nicht so sehr besetzt werden. Dienste, die nun, wo ich mir es einteilen kann, ob ich kann und wie ich kann, das ist dann ein bisschen einfacher. Ich glaube schon, dass Bequemlichkeit für uns schon oft so ein Faktor ist, was uns davon abhält, das zu tun, was Gott eigentlich möchte. Mangelndes Selbstvertrauen. Das hatte Gideon, das hatte Mose, haben wir gesehen. Das hat nun nichts damit zu tun, dass ich nicht will, sondern es hat damit zu tun, dass ich es mir nicht zutraue. Das ist das, was wir bei Gideon gesehen haben. Der sagt, wo ist meine Kraft? Mit was soll ich das tun? Ich kann das gar nicht. Und letztendlich muss ich dir sagen, ist es eigentlich so ein guter Anfang, wenn Gott dich beruft und du hast diese Einstellung, die ich manchmal, muss ich ehrlich zugeben, in meinem Leben auch schon hatte, dass ich gedacht habe, Gott, das ist gut, dass du dich mich ausgesucht hast, weil ich kann das richtig gut. Mit mir hast du einen guten Fang gemacht. Ich weiß nicht, ob du so schon mal gedacht hast. Manche Leute denken so, die meisten denken eher, Gott, ich kann das nicht. Und das ist ein guter Anfang. Ich denke mir immer, wenn wir genauso anfangen wie der Gideon, wie der Mose, dann hat es auch was mit Demut zu tun. Dann wissen wir auch, wenn es hinterher funktioniert hat, dass es nicht mein Verdienst war, dass nicht ich so toll war, sondern dass es letztendlich Gott war. Aber wir sollten dabei nicht stehen bleiben. Wenn du nicht genug Selbstvertrauen hast, wenn du es dir eigentlich nicht zutraust, das ist genau der Punkt, wo es heißt, einen Schritt vorwärts zu gehen und zu sagen, ich kann es nicht, aber Gott, der mit mir ist, er kann es. 4. Punkt, mangelndes Vertrauen auf Gott. So, jetzt ist umgekehrt. Mir würde ich das vielleicht zutrauen, aber ich weiß ja nicht, ob Gott mitspielt. Ja, Gott hat schon gesagt, aber wer weiß, vielleicht überlegt sich Gott das nachher nochmal anders oder habe ich vielleicht auch falsch gehört, nachher lässt mich Gott im Stich, wer weiß. Jesus sagt zwar, ich soll jetzt aus dem Boot aussteigen und auf dem Wasser gehen, aber wer weiß, ob das dann wirklich funktioniert. Und letztendlich vertraue ich Gott nicht wirklich. Ich traue Gott zu, dass er mich hängen lässt. Und das ist ein Punkt, das muss ich euch ehrlich sagen, das war in meinem Leben, heute manchmal noch, aber ich hatte so eine Phase vor etlichen Jahren, wo ich ganz, ganz stark an dem Punkt Probleme hatte, wo ich Gott wirklich alles Mögliche zugetraut habe. Und wo Gott mir in einer stillen Zeit, wo ich Hiob gelesen habe, deutlich gemacht habe, was für ein schlechtes Bild ich von Gott habe, was ich Gott alles zugetraut hätte. So das Bild, was ich da hatte, war, ich bin so ein Kind, was auf dem Küchentisch steht, vielleicht kennt ihr das von zu Hause, und der Papa steht vor dem Tisch und das Kind sagt, Papa, ich springe in deine Arme, du fängst mich auf. Und der Papa macht einen Schritt zurück, verschränkt die Hände hinterm Rücken und lässt das Kind auf den Boden fallen. Macht ihr doch auch, oder? Ihr Väter, oder? Macht doch jeder von uns so. Das Kind sagt, Papa, du fängst mich auf. Höpp! Ich habe das tatsächlich einmal gemacht. Wir haben unsere Jana damals ins Bett gebracht und sie wollte aus dem Bett mir in die Arme springen, aber ich hatte das Licht schon ausgemacht und hatte mich schon umgedreht. Und anschließend waren wir dann im Krankenhaus. War keine böse Absicht in dem Fall, aber sowas würde ein Vater niemals machen. Kein Vater dieser Welt würde sein Kind auf den Boden fallen lassen. Glaube ich persönlich. Aber ich hätte es Gott zugetraut. Und an dem Punkt hat Gott mir klar gemacht, das hat nichts mehr mit Glauben zu tun. Ich misstraue Gott. Wie gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da war ich schon etliche Jahre gläubig. Wie gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich davon rede, dass ich Gott vertraue und dann traue ich Gott zu, so schreckliche Dinge zu tun. Ja, und da arbeite ich jetzt seit etlichen Jahren daran, dass dieses Vertrauen zu Gott wächst. Und letzter Punkt, Unsicherheit. Möchte ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen, das steckt ja auch schon in anderen Punkten drin, aber manche Leute, die haben so eine tief verwurzelte Unsicherheit, wo sie sich einfach nicht trauen, Dinge zu tun. Ich möchte nochmal auf diese Römerstelle zurückkommen, den zweiten Teil von dem, was wir da gelesen haben. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass ich jetzt die Übersetzung gewechselt habe, weil mir die sehr viel besser gefällt in der Formulierung. Und wer mich nun schon eine Weile kennt, der weiß, warum ich diesen Vers so sehr mag. Hier wird was über den Willen Gottes ausgesagt. Also über den ersten Teil, da könnte man auch ganz viel sagen, dass wir uns verwandeln sollen und dass unser Sinn erneuert werden muss und so. Das möchte ich heute mal lassen, würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Mir geht es um den letzten Teil, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. So, was ist der Wille Gottes? Und das sagt uns Paulus nun drei Dinge. Der Wille Gottes ist gut. Merkt ihr das? Das ist wichtig. Der Wille Gottes ist gut. Was Gott will, ist gut. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volles Genüge. Leben im Überfluss, wie auch immer du das übersetzen magst. Gottes Wille ist gut für mich. Gott hat gute Dinge mit mir vor. Das, was hier steht, dieser Vers hier, das ist ein Vers, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat, wo Gott sagt, ich habe einen guten Plan für euch. Ich möchte, dass ihr wächst. Ich möchte, dass ihr das Loblieder aus eurer Mitte erschallen und dass ihr mehr werdet und nicht geringer. Oder im Jeremia, ich glaube, das ist sogar auch Jeremia, in einem anderen Vers heißt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, damit ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Das ist der Plan Gottes. Gottes Wille ist gut. Und das müssen wir in unsere Köpfe bekommen und das müssen wir vor allem in unsere Herzen bekommen, dass wir Gott glauben, dass das, was er will, gut für uns ist. Dass sein Wille nicht ist, uns kaputt zu machen. Dass sein Wille nicht ist, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel der aushält, bis er kaputt geht. Mein Vater hat früher bei der Firma Zwick gearbeitet. Ich weiß nicht, wer die kennt, in Einsingen. Die machen Zerreißmaschinen. Ich weiß, heute heißt es, glaube ich, irgendwie anders, aber früher hieß es so. Da werden dann Werkstücke irgendwo eingespannt und dann zieht man da und dann wartet man, bis das Ding bricht. Und dann weiß man, wie viel es ausgehalten hätte. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass manche Gott für so eine Zerreißmaschine halten. Gott spannt uns ein und dann zieht er da dran und sagt, oh, kaputt gegangen. Aber so ist Gott nicht. Gott muss keine Experimente machen, um zu wissen, wie viel wir aushalten. Wisst ihr das? In meiner Bibel steht, dass Gott allwissend ist. Gott weiß vorher, wie viel du kannst. Gott muss nicht ausprobieren, wie weit du gehen könntest, weil er es schon weiß. So, Gott hat einen guten Plan für dich. Das Zweite ist hier das Wohlgefällige. Gottes Wille ist wohlgefällig. Das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber das heißt einfach, wenn du dich auf den Willen Gottes einlässt, wenn du dir den wirklich betrachtest, dann wird es etwas sein, was dir wohlgefällt, was schön ist, was angenehm ist, wo du sagst, ja, das ist was Positives, das gefällt mir. Und das Dritte schließlich, Gottes Wille ist vollkommen. Also vollkommen heißt einfach vollkommen. Abschließend gut, du kannst es nicht noch besser machen, wenn was vollkommen ist. Deswegen, weiß nicht, ob du das manchmal auch sagst, dass du 120% gibst oder dass irgendwas 150%ig gut ist. Das Problem an der Geschichte ist, wenn es einfach gut ist, wenn es vollkommen ist, wenn es 100% hat, dann geht es nicht mehr besser. Denn wenn es noch besser ginge, wären es nicht 100%. Und Gottes Wille ist 100% vollkommen. Du kannst nicht noch was Besseres erreichen als das, was Gott für dich vorgesehen hat. Das kannst du mir jetzt glauben, du kannst jetzt nicken, aber das Problem wird auftauchen, wenn du vor der nächsten Entscheidung stehst und wenn du Gott vertrauen musst, dass das, was er für dich vorgesehen hat, das Maximum ist von dem, was geht. Kommen wir nochmal auf Gideon. Ich liebe den Gideon. Richter 6, 36 bis 40. Da sagte Gideon zu Gott nach seiner Berufung: Wenn du Israel wirklich durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, sieh her, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Also die Tenne ist jetzt da, wo eigentlich das Getreide hätte gedroschen werden sollen. So, das ist ein großer Platz, da lege ich das hin. Und wenn der Tau allein auf die Wolle fällt und auf dem ganzen übrigen Boden trocken bleibt, dann weiß ich, dass du durch meine Hand Israel retten willst, wie du gesagt hast. Und so geschah es, als er früher morgen hinkam und die Wolle ausdrückte, konnte er den Tau eine Schale voll Wasser aus der Wolle herauspressen. Ich glaube, jeder, der schon mal draußen gezeltet hat, weiß, wie das ist mit dem Tau. Ich persönlich habe den nie als besonders angenehm empfunden, aber nun ist einfach so. Und in der Wolle war Tau und drumherum war alles trocken. Und was würdest du sagen? Hat Gott geantwortet? Alles klar, oder? Jetzt können wir loslegen. Mein Gideon, ein großer Wissenschaftler vor dem Herrn, sagt: Moment, jetzt fällt mir das ja ein, die Wolle hat ja eine viel größere Oberfläche und ist ein ganz anderes Material als der Boden drumherum. Es könnte doch sein, dass aus irgendwelchen physikalischen Gründen der Taupunkt und so weiter und so fort und dann ist der Tau in der Wolle und nicht drumherum. Aber weißt du was, Gott, wir machen noch ein Experiment. Darauf sagte Gideon zu Gott: Dein Zorn möge nicht gegen mich entbrennen, wenn ich noch dieses eine Mal rede. Ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Die Wolle allein soll dieses Mal trocken bleiben und auf dem ganzen übrigen Boden soll Tau liegen. Und Gott machte es in der folgenden Nacht so. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem ganzen übrigen Boden lag Tau. Jetzt könnte man ja auch ihm unterstellen, der wollte eigentlich gar nicht und hat sich gedacht, jetzt mache ich es umgekehrt. Haha, ich weiß ja schon, die Wolle wird nass sein, der Boden trocken, da muss ich es nicht tun. Aber das würde ich noch nicht mal denken. Ich würde ihm ganz positiv unterstellen, dass er einfach wissenschaftlich veranlagt war. Und Gott geht drauf ein. Wie schön ist sowas? Gott sagt nicht, du, jetzt habe ich dir dieses Zeichen gegeben und wie kannst du bloß und warf dich jetzt in die Hölle und bring dich um, was weiß ich. Nein, Gott sagt, okay, wenn du es unbedingt brauchst, dann gebe ich dir dieses Zeichen auch noch. Und es ist genau andersrum. Und spätestens jetzt erkennt Gideon, okay, da ist offensichtlich Gott drin. Deswegen spricht man heute in der christlichen Welt davon, dass man ein Vlies auslegt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist so quasi, so Gott, wenn sie sich jetzt noch mal rumdreht, dann weiß ich, dass das meine Frau sein soll. Kennt ihr sowas? Ich glaube, jeder von uns hat irgendwann schon mal so ein Vlies ausgelegt. Allerdings muss ich sagen, dass das Vlies, was der Gideon ausgelegt hat, das war wirklich, das war schon ein echtes Zeichen von Gott. Könnt ihr auch sagen, so Gott, wenn das ihn jetzt nicht stolpert, dann oder was weiß ich, du suchst dir dann je nachdem was aus, was besonders wahrscheinlich ist oder was besonders unwahrscheinlich ist, damit das rauskommt, was du eigentlich sowieso haben möchtest. Also das wird natürlich auch oft missbraucht. Was wir nicht vergessen sollten, ist, dass Gideon im Alten Testament gelebt hat und deswegen mit dem Heiligen Geist eben noch nicht oder nicht den Heiligen Geist hatte, so die Möglichkeit hatte, den Willen Gottes auf diese Art und Weise raufzufinden. Ich wollte zum Schluss noch ganz kurz, also da könnte man eigentlich eine extra Reihe drüber machen, aber uns ganz kurz noch darauf hinweisen, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Mit so einem Vlies geht natürlich auch, aber das ist, würde ich mal sagen, so ein Notnagel, wenn die anderen Methoden nicht mehr wirklich funktionieren. Also Zeichen, können wir jetzt auch sagen. Das, was für mich am allereinfachsten und am allernatürlichsten und soweit ich es auch sehen kann, am allerhäufigsten ist, ist, dass Gott gar nichts sagen muss, weil er es schon gesagt hat, weil es in der Bibel steht. So, wenn du eine Frage hast zu bestimmten Dingen, dann kannst du ganz, ganz oft in der Bibel nachschauen, was sagt die Bibel eigentlich? Und da gibt es manche Prinzipien, wo Gott dargelegt hat, die du auf diese Situation vielleicht anwenden kannst und wo du nachfragen kannst. Dann hat Gott uns sowas gegeben wie gesunden Menschenverstand. Bei manchen Leuten bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie den auch bekommen haben, aber so die allermeisten von uns haben den eigentlich so. Und den dürfen wir benutzen. Den hat uns Gott gegeben, damit wir ihn einsetzen können. Und manchmal hilft es schon mal ein bisschen darüber nachzudenken und dann ist es eigentlich auch schon relativ klar, was Gott wollen könnte. Dann gibt es sowas wie eine innere Stimme. Da würde ich jetzt mal sagen, man könnte jetzt auch sagen, dass der Heilige Geist, der zu uns spricht, es ist die Frage, wie hoch du das hängen willst, aber Tatsache ist, dass Gott zu uns redet. Gott ist ein lebendiger Gott und ich glaube, dass Gott zu uns redet. Und diese innere Stimme ist oft relativ leise. Also Gott wird selten mit einer hörbaren Stimme vom Himmel sprechen oder irgendwie so ein Blitz oder ein Engel oder sonst irgendwas. Aber meistens ist es so eine leise innere Stimme, wo du einfach weißt, dass es Gott, der da zu dir redet. Sehr, sehr oft benutzt Gott auch andere Leute. Also Geschwister, die hier in der Gemeinde sitzen oder denen du irgendwo begegnest, die irgendwas zu dir sagen oder die dich anrufen und die dich an irgendwas erinnern. Oder eine Predigt, wo jemand hoffentlich sich von Gott gebrauchen lässt, um dir was zu sagen. Oder Bücher, die du liest. Und dann gibt es plötzlich irgendwelche Dinge, die dir da ins Auge fallen, wo du sagst, ja, das könnte der Wille Gottes für mich sein. Und dann natürlich auch Prophetien. Wir glauben, dass Gott auch heute noch durch Propheten redet. Also die sind jetzt vielleicht nicht so wie Jesaja oder Jeremia als Propheten bekannt, aber wir glauben, dass Gott heute noch durch prophetische Rede zu uns spricht. Deswegen ermutigen wir euch auch immer mal wieder darauf zu hören, ob Gott euch vielleicht irgendwas gibt, was für uns alle ist, was ihr dann auch gern weitergeben dürft. Oder auch im Persönlichen. Ich habe das schon öfters erlebt, dass Menschen auf andere Menschen zugegangen sind und gesagt haben, du, ich habe den Eindruck, dass Gott dir was Bestimmtes sagen will. Und da müssen wir dann nicht in Ehrfurcht erstarren und sagen, wow, so spricht der Herr und jetzt muss ich das tun. Sondern neutestamentlich heißt es, wir prüfen alles und das Gute behalten wir. So, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe den Eindruck, Gott möchte dir dieses oder jenes sagen, dann sag, okay, vielen Dank, ich denke darüber nach, bete darüber und dann bete, dass Gott dir zeigt, ob das wirklich sein Wille ist. Genau, und dann habe ich noch eins in Anführungszeichen geschrieben, das ist Frieden. Das kann man natürlich auch ein bisschen missbrauchen. Manche Leute sagen, ich habe Frieden darüber. Das heißt, ich bin irgendwie ganz ruhig, wenn sowas ist. Wenn du Frieden hast bei Dingen, die du sowieso wolltest, bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger. Wenn du Frieden hast bei Dingen, wo ich sagen würde, der Friede Gottes ist höher als menschliche Vernunft, das ist eigentlich nicht normal, dass der oder diejenige in dem Punkt Frieden hat und ruhig darüber ist, dann finde ich das sehr viel überzeugender, als wenn jemand Frieden darüber hat, dass er eine Gehaltserhöhung bekommt oder irgendwie sowas. So, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn es Dinge sind, die du gern hättest, dann solltest du zweimal darüber nachdenken, ob es nicht dein eigener Wunsch ist, den du da entweder als Frieden oder als innere Stimme hörst. Genau, und jetzt kommen wir, ja, Sage ich da noch ganz kurz was dazu. Was hindert Gottes Reden? Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Reden Gottes weniger gehindert wird als das Hören, weil wir eben bestimmte Dinge nicht hören wollen. Oder wir haben unsere Entscheidung eigentlich schon getroffen. Dann redet Gott manchmal auch nicht so sehr. Oder es ist Sünde in unserem Leben, sowas kann auch sein. Genau, Ungehorsam, mangelnde Ruhe, mangelnde Gemeinschaft. Gut, lass mal gut sein. Zwei letzte Punkte. Wir haben gerade gesehen, Gott ist gut. Also, ich möchte nochmal auf diesen Punkt eingehen, dass der Wille Gottes vollkommen ist. So, Gott ist gut. Könnt ihr mir zustimmen, oder? Wir können jetzt machen, ihr steht alle auf und wenn du bei einer Aussage nicht mehr mitgehst, dann kannst du dich hinsetzen, aber das lassen wir jetzt mal gut sein. Da kannst du dich ja dann jetzt quasi im Geiste stehen bleiben oder hinsitzen. Gott will unser Bestes. Ich glaube, da werden wahrscheinlich die meisten anderen stehen bleiben. Er kennt alle Fakten. Okay. Er kennt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Okay. Er kann alle Faktoren abwägen. So, und der Schluss, den ich daraus ziehe, ist, das, was Gott von mir will, ist einfach das Beste. Ja, er kennt alle Fakten, er wägt alles ab, Gott ist gut, Gott will das Gute für mich. Am Ende, das, was rauskommt, wird das Beste für mich sein, und zwar 100%. Und deswegen versuche nicht klüger zu sein als Gott. Wenn Gott einen Weg für dich hat, dann sag, okay. Und sag, ja, Gott, können wir dann auch mal drüber reden? Ich hätte da gerne einen Verbesserungsvorschlag. Das ist immer nicht so gut. Und schließlich möchte ich euch, ihr kennt mich ja, ich bin ein Mensch, der sehr ausgewogen ist, ich möchte euch auch noch Gründe geben, um Gottes Willen nicht zu tun. Und da habe ich euch auch noch was vorbereitet. Oh, da kommt gar nichts mehr. Ja, kleiner Scherz am Ende. Es gibt keinen Grund, nicht zu tun, was Gott will. Es gibt einfach keinen Grund, nicht zu tun, was Gott will. Denn, jetzt gehe ich nochmal zurück, seine Lösung ist die beste. Es gibt keinen Grund, nicht die beste Lösung Gottes anzunehmen. Und deswegen, lass dich auf Gottes Willen ein, hab keine Angst, das zu tun, was er will, denn am Ende wirst du derjenige sein, der gesegnet ist. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass du es gut mit uns meinst. Ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der, der mit uns diesen Segen haben will. Ich möchte dir danken, Herr, dass du gute Wege für uns vorbereitet hast. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du uns in diese Welt gesetzt hast, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass ich nicht selber in meinem Leben mich abmühen muss, mich abstrampeln muss, um irgendeinen Weg hinzubekommen, der vielleicht gut ist oder wo ich denke, dass er gut ist und wo ich dann vielleicht doch irgendwelche Faktoren außer Acht lasse und irgendwas übersehen habe und am Ende doch nicht wirklich Gutes dabei rauskommt. Dank dir, Herr, dass ich mich darauf verlassen darf, dass das, was du für mich hast, wirklich das absolut Beste ist. Für mich und für die Menschen um mich herum. Und deswegen, Herr, schenk du uns Gnade, dass wir uns auf deinen Willen einlassen, dass wir uns auf deine Berufungen einlassen. Herr, wenn du eine Berufung ausgesprochen hast, dann schenk du es doch, Herr, dass wir bereit sind, dieser Berufung nachzugehen. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt redest zu jedem Einzelnen, dass du jeden dazu daran erinnerst, Herr, was er, was sie dir vielleicht versprochen hat, so wie wir es heute gehört haben, dass du uns daran erinnerst, was du zu uns gesagt hast, was du von uns möchtest. Und dass du uns dieses Vertrauen schenkst, Herr, dass wir losgehen und bereit sind, uns einzubringen in deinem Reich oder bestimmte Aufträge für dich zu tun oder bestimmte Dinge einfach zu tun, von denen wir wissen, dass es dein Wille ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du dieses Vertrauen in uns wachsen lässt, dass wir dir glauben, dass du es gut meinst mit uns. Amen.